Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Hallo Anne.
Hallo Anja.
Anne und ich, wir haben heute zwei Gäste, das heißt, wir sind zu viert am Mikro, das ist total spannend und wir reisen heute nach Berlin. Oder eigentlich muss man ja sagen, wir reisen um die ganze Welt, weil es geht jetzt tatsächlich ums Reisen, es geht um das Reisen für uns, die wir hier im Süden wohnen, vielleicht schon irgendwie um die Reise nach Berlin, aber auch vielleicht nach Paris oder wo auch immer hin, weil wir sprechen heute mit Annette Brandes und Ronja Kolz. Und zwar sind die beiden für ein Reiseunternehmen zuständig, das Ella Fock heißt, und für eine ganz tolle Plattform, die so ein bisschen so Reise und Lifestyle beinhaltet, also alles rundrum um Lifestyle und Travel, und die heißt nämlich Creme Guides. Und es ist eine wunderbare Plattform mit einem ganz tollen Newsletter, den ich persönlich schon seit es euch gibt wahrscheinlich, abonniert habe. Am Anfang tatsächlich wegen Berlin, weil ich gedacht habe, oh, Heimatgefühl, was gibt's da so an Gastro, was tut sich da überall an tollen Sachen? Genau, und da wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen eintauchen. Und am besten hätte ich jetzt gesagt, stellt ihr euch mit dem, was ihr tut, einfach kurz selber vor. Und da übergebe ich jetzt mal als allererstes mal an die Annette.
Hallo Anja, hallo Anne, danke für die nette Einführung. Wir sind ein noch relativ junges Reiseunternehmen, Reiseveranstalter, und Jitka Zimmermann und ich, meine Kollegin, wir haben das Unternehmen gegründet, im Grunde aus der eigenen Leidenschaft heraus fürs Reisen, wie man das ja oft so tut, und wollten immer gerne Reisen abseits der ausgetretenen Pfade machen, die aber sehr schön sein sollten, mit Anspruch. Wir haben beide Familien mit Kindern und wollten auch immer diesen sozusagen, ja, Bildungsansatz klingt so hochtrabend, aber wir bringen unseren Kindern auch die Welt ein wenig näher, wenn wir reisen, neben dem reinen am Strand liegen Aspekt berücksichtigt wissen, und haben das dann immer selber für uns organisiert und festgestellt, dass das eben einfach fürchterlich viel Arbeit macht. Und daraus ist dann unser Geschäft entstanden. Wir kommen beide aus der Touristik und haben dann irgendwann, als es so weit war, dass die Kinder den Freiraum gelassen haben, beschlossen, dass wir uns auf eigene Beine stellen, und haben den Reiseveranstalter gegründet und haben eben sehr schnell festgestellt, dass es ganz vielen anderen Menschen auch so geht wie uns und dass man sich sehr freut, wenn man das Angebot bekommt, diese viele Reiseorganisationsarbeit abgenommen zu bekommen. Und noch viel mehr machen wir. Wir bieten nämlich dazu eben dann auch die Sicherheit an, dass, wenn man unterwegs ist und irgendwas geht schief und es geht immer irgendwas, ist anders als man plant, dann stehen wir eben immer zur Seite und übernehmen alles, was zu tun ist. Und ist natürlich auch gerade in Zeiten aktuell, ist das ein wesentliches Thema. Man reist ja sowieso schon nicht gerne, aber wenn, dann ist es mit großer Unsicherheit behaftet. Und es ist einfach ein schönes Gefühl, dass man jemanden hat, der einem dann wirklich immer zur Seite steht. Das ist so ganz kurz gefasst die Idee von Ella Fock, und wir sind tatsächlich, wie du gesagt hast, mit weltweiten Reisen unterwegs. Das Ganze ist aber schon im sehr anspruchsvollen sozusagen Segment. Das ist einfach dem geschuldet, dass, wenn man das jetzt auf ganz günstig macht, sag ich einfach mal, dann lohnt sich die ganze Arbeit, die da drin steckt, eben nicht. So.
Das glaube ich sofort.
Das in Kürze. Klar. Und dann irgendwann kamen wir zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, super, wir haben ganz tolle Partner auf der ganzen Welt, wir haben super Guides, das ist ja ein wichtiger Punkt, wenn man sich was angucken will. Neben den guten Hotels, Boutique-Hotels, aber auch den tollen Möglichkeiten, zwischendurch sowas einzuflechten wie Camping, Busfahrten oder Zelten, wenn das für Familien interessant ist, kombiniert dann hinterher mit schönen Hotels. Und dann wollten wir das Ganze größer machen und haben uns überlegt, wie können wir denn jetzt die Leute auf unser tolles Angebot aufmerksam machen? Und sind natürlich schnell dazu gekommen, dass wir das irgendwie online machen müssen. Und so sind wir auf Creme Guides aufmerksam geworden. Und haben mit Creme Guides Kontakt aufgenommen und haben gesagt, hey, zu dem Zeitpunkt gab es dort kaum Reiseangebot, höchstens ein paar Hotels. Wollt ihr nicht Reisen mit aufnehmen? Und so sind wir in Creme Guides gekommen. Und so sind wir dann über die Zeit sozusagen eins geworden mit Creme Guides. Die beiden Firmen gehören jetzt zusammen. Und ich glaube, das ist der Part jetzt, wo ich hier an Ronja übergebe oder zurück an Anja.
Ja, Mensch, was für eine schöne Fügung. Also wenn man das jetzt so hört, kann man sagen, ja, oh mein Gott, klar, das passt ja auch alles wunderbar zusammen. Da bleibt ja kein Fragezeichen, ne? Wie ist es denn euch damit gegangen, Ronja?
Also ich muss tatsächlich dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt, als Ella Fock und Cremegeiz zusammengekommen sind, noch gar nicht so richtig involviert. Ich bin erst später durch eine glückliche Fügung sozusagen dann Redaktionsleitung geworden. Genau, also das Hochwertige sozusagen ist natürlich absolut das, was Cremegeiz und Ella Fock verbindet. Und also Cremegeiz widmet sich ja sozusagen einfach den schönen Dingen des Lebens, allen Themen rund ums Genießen. Wir haben, wie du schon gesagt hast, Lifestyle-Themen, Reisen, schöne Hotels, aber vor allem natürlich eben Gastronomie bei uns auf der Seite. In mehreren Städten sind wir jetzt mittlerweile, in Berlin natürlich, das ist so unser Hauptaushängeschild, aber wir sind auch in Hamburg schon unterwegs, in München, in Zürich, in Wien und auch ab und zu in Kopenhagen, also man kann sich ganz ausführlich bei uns auf den Seiten informieren über die schönen Dinge des Lebens und vor allem übers Essen und Genießen und das ist so das was Cremegeiz tut.
Das passt wunderbar zusammen, ja, tatsächlich. Wie macht ihr denn das? Also das ist jetzt so eine Frage tatsächlich an euch beide. Wie kriegt ihr denn raus, wo es zum Beispiel so besonders schöne Boutique-Hotels gibt? Oder wie kommt ihr an jemanden, der einen gut durch eine Stadt oder eine Gegend führen kann? Oder wie erfahrt ihr von den wirklich tollen Restaurants, die ihr ja da immer habt? Wenn ich die im Newsletter sehe, denke ich mir, okay, alles klar. Also wenn ich das nächste Mal da bin, dann, ja, und ich speichere mir die tatsächlich auch blöderweise mal ab. Ich muss ja bei euch nur auf die Seite gehen, aber das ist so eine Marotte von früher. Und irgendwie, ich denke so, nein, auf keinen Fall verpassen, ja. Aber wie kommt ihr auf diese ganzen tollen Adressen, diese Kontakte, wie macht ihr das? Wie sieht da bei euch so der, das ist ja wahrscheinlich Alltag, ne? Wie kommt ihr da daran?
Also ich glaube, es ist schon unterschiedlich, wenn man das Reisethema und das Ella Fock-Thema betrachtet. Beim Reisen haben wir durchaus den Ansatz, dass wir eigentlich die Partner vor Ort haben. Denn es ist ja völlig unmöglich, sozusagen sich auf der ganzen Welt perfekt selber auszukennen. Zumal es ja auch so ist, dass sich Dinge ja verändern. Also Restaurants machen auf und ändern den Betreiber oder den Besitzer und plötzlich ändert sich auch vielleicht die Qualität und das Niveau. Man muss ganz nah dranbleiben. Also für uns ist es ganz wichtig, dass wir wirklich hervorragende Partner vor Ort haben, die dann auch genau wissen, wo ist gerade die Baustelle. Ne? Also das ist ja das Nächste. Du willst, da hast ein tolles Hotel, aber nebenan wird ein anderes gebaut und genau dann willst du da nicht sein. Aber das andere ist, dass wir eigentlich zusätzlich eben versuchen, in, sagen wir, den wesentlichen Destinationen, die eben interessant sind für unseren Markt, auch wirklich selbst uns auszukennen. Und wir sind natürlich gerne Reiser, ist ja klar, und versuchen dann also immer, wenn wir Urlaub machen, eben selbst auch Scouting zu machen. Und wir versuchen auch unsere Mitarbeiter zusätzlich auf diese Scouting-Trips zu schicken. Denn es ist einfach so, dass wenn man da war und es selbst erlebt hat und selbst das Bild im Kopf hat, dann weiß man es eben ganz genau. Und wenn man dann eben auf der anderen Seite einen guten Draht hat zu seinem Kunden und versteht, was der möchte und von wo der kommt, was er erwartet, dann kann man eben diesen Perfect Match sozusagen erzeugen. Und das ist dann der Erfolgsgarant für eine tolle Reise. Also reisen wir viel. Und ich war jetzt den Sommer über zum Beispiel 3 Wochen in Costa Rica und Panama und habe da sozusagen kein Fleckchen unbesucht gelassen. Das ist dann eine andere Art von Urlaub, klar, weil das eben Scouting ist. Aber ich kann dir jetzt und euch jetzt, wenn ihr mir sagt, was ihr wollt, genau sagen, was es da gibt und wo es da schön ist. Und es ist da sehr schön. Das kann ich nebenbei schon mal einfließen lassen. Also ein wunderbares Reiseziel. Und ging sogar diesen Sommer sehr gut, trotz der Einschränkungen oder vielleicht auch wegen der Einschränkungen. Es war nämlich sehr schön leer.
Das hat auch was.
Aber im Gastronomie, bei den Restaurantempfehlungen ist es ja ein bisschen einfacher, nicht? Und ja, sie sind ja ein bisschen näher dran.
Genau. Das heißt, Ihr geht viel essen.
Ganz genau, so ist es. Das ist natürlich auch ein ähnlicher Ansatz, wie der, den Annette jetzt irgendwie schon erklärt hat. Ne? Also du kannst irgendwie natürlich Sachen ganz anders empfehlen und du weißt einfach ganz anders, wie ein Ort ist, wenn du dort warst. Ne? Deswegen ist klar, Essen gehen ist auf jeden Fall ein Teil des Jobs. Das ist einer der schönsten Teile des Jobs auch. Man geht aber schon auch anders essen. Also und das Witzige ist, dass ich mittlerweile ganz anders durch die Stadt gehe auch. Ne? Also seitdem ich bei Cremegeiz bin, hat man sozusagen immer alles Empfänger offen. Man hört überall hin, wenn du fragst, oh, und wo warst du das letzte Mal essen? Ja, okay, alles klar, man schreibt sich immer alles auf. Ich habe ganz viele Listen. Dann gibt's natürlich immer Empfehlungen von Freundinnen, die denken, die natürlich mittlerweile mitempfehlen und mitdenken. Genau, also so geht es sozusagen über verschiedene Kanäle, dass man dann diese Empfehlungen bekommt. Und vor allem ist es natürlich viel Augen und Ohren offen halten.
Mittlerweile ist es natürlich auch so, dass wir viel angesprochen werden, auch von den jeweiligen, die eben gerne auch auf Cremegeiz möchten. Das ist natürlich auch schön. Und da ist also sozusagen auch die Nachfrage da. Und dann ist es manchmal eben das Auswählen, was wir empfehlen möchten und was nicht.
Und wie sieht das aus, wenn ihr anders essen geht? Also bestellt ihr dann immer extra das Teuerste auf der Karte zum Beispiel?
Nein, aber also ich habe da schon durchaus ein Talent für, aber nein, eigentlich nicht. Du musst natürlich irgendwie viel aufmerksamer dem Service zuhören, du probierst irgendwie auch anders, du kannst natürlich nicht sofort anfangen loszuessen, sondern du musst immer erstmal ein Foto machen, dir erstmal vorlesen lassen oder merken oder aufschreiben, wie die Zubereitung war. Genau, also auch da ist es eben ein erweitertes Ohrenoffen haben sozusagen.
Okay. Wissen die Restaurants denn, dass ihr kommt?
Ja.
Oder geht ihr unangekündigt?
Nein, meistens wissen die Restaurants, dass wir kommen.
Okay. Genau. Das ist aber sehr fair.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich auch ein Teil unserer Empfehlung, ist, dass wir nicht jeden Fehler zum Beispiel irgendwie aufschreiben, weil es immer, also gerade momentan gibt es zum Beispiel sowas wie, wir wissen alle von den Personalengpässen in der Gastronomie. Da kann es eben auch mal passieren, dass man dass irgendwie was schieflaufen kann, dass mal ein Kellner ausfällt oder eine Kellnerin. Und da hat keiner was davon, wenn man dann sich darüber beschwert, dass eben nicht alles absolut rund lief. Das ist stimmt. Natürlich immer auch eine Frage von dem Ort, an dem man sich gerade befindet. Das ist natürlich in der Sterne-Gastronomie etwas anderes als in einem Café. Aber ja, also das ist schon ein Teil, dass wir sozusagen das im Ganzen betrachten und eben die schönen Dinge eben herausstreichen, als zu meckern.
Ja, also man muss ja auch nicht immer meckern. Also ich finde ja tatsächlich wirklich, also den Grundgedanken, etwas zu empfehlen, weil das gut ist, Punkt, ist ja schön. Also ne, man muss ja nicht immer so der große Kritiker halt von allem sein. Ne, das ist so ein bisschen so dieses Schöne, die schönen Dinge zu entdecken und das Schöne zu unterstreichen. Das ist ja auch eine Aufgabe. Da passt ja dieses ganze Lifestyle-Thema bei euch ja auch tatsächlich wirklich gut rein. Ist es später gekommen oder war das bei Cremegeiz am Anfang schon auch dabei? Also so das Thema die Shops und die Produkte, die ihr da ja auch immer wieder vorstellt und so. War das von Anfang an dabei oder kam das erst nach und nach?
Mit Cremegeiz natürlich genauso mit dem Lockdown und der Pandemie zu kämpfen, wie ganz viele andere Geschäfte, Läden und überhaupt unsere ganze Gesellschaft auch. Für Cremegeiz war es natürlich ein enormer Einschnitt, wenn man sozusagen hauptsächlich die Empfehlungen eigentlich ausspricht in dem Bereich Restaurants. Kultur ist auch wirklich ein starker Zweig von uns. Also die Empfehlung jetzt nicht nur der großen Museen, sondern eben auch der besonderen Ausstellungen, zum Beispiel der Galerien. Das ist natürlich im Lockdown genauso weggebrochen, wie dann auch letztlich die einzelnen Shops, die ja auch alle zu hatten und gar nicht mehr verkaufen konnten. Also jetzt nicht die Online-Shops, aber eben die stationären Geschäfte, diese Geheimtipps, diese kleinen Manufakturen, die wir ja eben auch so empfehlen im Cremegeiz. Insofern waren wir eben im Grunde gezwungen, dann auch unser Geschäftsmodell da ein bisschen zu erweitern oder in dem Moment anzupassen. Und so ist der Shop dazu gekommen. Also der Shop ist tatsächlich in der Pandemie jetzt dazu gekommen, war schon länger auf dem Plan, wie das dann so ist. Ne? Dann irgendwann war es eben wirklich so weit, dass man auch die Zeit dafür hatte. Das Reisen kam ja quasi komplett zum Erliegen. Das heißt, wir hatten ja auch mehr Manpower dann das aufzubauen und haben eben einen sehr schönen, finden wir jedenfalls zu Krems als passenden, kuratierten Shop da drin mit ungewöhnlichen, besonderen Empfehlungen, die man eben direkt kaufen kann. Und im gleichen Atemzug ist aber dann das Thema sozusagen, diese Rubrik haben wir Zeitgeist genannt, hinzugekommen. Die ist unter Lifestyle. Zeitgeist ist für uns im Grunde genommen Content, der ja komplett redaktioneller Art ist. Also wir haben dann angefangen, die Kopf-dahinter-Interviews zu schreiben und haben die Menschen eben vorgestellt. Ronja hat die Menschen im Interview vorgestellt und hat da wirklich sehr interessante Beiträge, die super gerne gelesen werden, das sehen wir an den Klickzahlen, angefangen zu verfassen. Genauso wie zum Beispiel die Kolumnen oder was haben wir denn noch da drin? Wir haben auch so richtig wertes Wissen-Beiträge. Wir haben dann zum Beispiel über den Sinn und Unsinn der Patientenverfügung geschrieben, was vielleicht auf den ersten Blick jetzt kein typisches Cremegeiz-Thema ist, aber sehr gut angenommen wurde, passte eben auch dann da einfach in die Zeit rein. Genau, sodass also sich natürlich das Magazin auch jetzt verändert hat. Wir sind aber sehr glücklich, dass wir jetzt gerade wieder im Moment bei unserem sozusagen Kerngeschäft eigentlich sind und freuen uns gerade auf die Food Week, die jetzt kommt in Berlin und da können wir die Restaurants, also die Teilnehmer beschreiben und mit denen ihre Gerichte und das macht richtig Spaß. Wir kriegen eben wahnsinnig viele nette Zuschriften von unseren Lesern wieder und Leserinnen. Das macht unser Geschäft eigentlich aus.
Aber jetzt hast du ja schön den Bogen wieder geschwungen Richtung Hauptgeschäft tatsächlich. Jetzt kommen wir einfach nochmal auf Berlin, oder Anne? Wir wollen noch ein bisschen was zu Berlin wissen.
Genau, was sind denn eure heißesten Tipps für Berlin?
Ich habe letztens mit Annette tatsächlich darüber gesprochen, auch in Vorbereitung zu diesem Podcast, was unsere Lieblingsbücher sind. Und ich habe es dir gesagt, das ist genauso schwierig, wie zu sagen, was dein Lieblingsrestaurant ist. Das ist gar nicht möglich, theoretisch. Ganz schwierig, also wie gesagt, aber grundsätzlich würde ich natürlich sagen, schaut einfach mal bei uns auf der Seite vorbei. Da seht ihr immer, was unsere aktuellen liebsten Orte sind tatsächlich. Ich persönlich bin tatsächlich ein großer Fan von Bäckereien aller Art. Also bei mir ist ohne Brot geht gar nichts. Ich glaube, so einer der Orte, die mich in letzter Zeit, so abgesehen von natürlich grandiosen Restaurants, in die wir wieder gehen durften jetzt im Sommer, ist tatsächlich einer der Orte, der mich auch durch den Lockdown ein bisschen gebracht hat, war die Sophie-Bäckerei in Mitte. Es ist ein Hype, aber es ist auch zu Recht ein Hype, muss man sagen. Genau, das Brot ist der absolute Hammer und die Brötchen.
Was macht diese Bäckerei so besonders? Also außer, dass es lecker ist? Sind die, keine Ahnung, Bio? Sind die...
Die arbeiten tatsächlich mit so mit alten Getreidesorten, also mit Emma zum Beispiel und so. Und Sauerteig natürlich und eben absolut handwerklich, geben dem Brot ganz viel Zeit. Und das ist eigentlich so das, was ein gutes Brot ausmacht, ist viel Zeit und gutes Handwerk. Ja. Ne? Genau. Aber das ist natürlich nur eine von zahlreichen genialen Bäckereien auch in Berlin. Also da hat sich wirklich in den letzten Jahren richtig was getan, gerade auch auf der Ebene. Ansonsten an tollen Restaurants mag ich irgendwie mich gar nicht äußern, ehrlich gesagt, weil es eben so viele tolle Orte gibt. Es gibt tatsächlich bei uns direkt um die Ecke ein Geschäft, das ist bei uns in der Nähe vom Büro. Das ist ganz gefährlich auf dem Weg von meinem Zuhause in unser Büro, ist ein kleines Café, das auch ein Eiscafé beinhaltet. Und da gehen wir ganz gerne mal in unserer Mittagspause ein Eis essen. Das nennt sich Kuno 15, ist direkt hinterm Lietzensee. Und das Eis ist der absolute Hammer, kann ich sehr empfehlen. Auch der Kaffee ist sehr gut, aber das Eis ist wirklich gefährlich gut, vor allem für die direkte Nähe zu unserem Büro.
Das klingt verführerisch, ja. Gibt's denn da, also jetzt hast du ja so über den Bereich so um euer Büro ein bisschen gesprochen. Gibt es denn so Viertel, wo man sagen könnte, die sind jetzt irgendwie angesagt, abseits vom Prenzlauer Berg? Keine Ahnung, gibt's da irgendwas, wo du sagst, Mensch, da guckt eigentlich keiner drauf, aber da entwickelt sich so viel, das ist so spannend?
Ich glaube tatsächlich, man sagt es ja seit Jahren, aber langsam wird der Wedding kommen. Also es ist einfach wirklich, ich glaube, das ist auch, weil Neukölln und Kreuzberg mittlerweile so teuer sind, dass man sich das dass man mittlerweile wirklich sich das überlegen muss, ob man sich da auch Gastronom, also nicht nur, ob man seinen Lebensmittelpunkt verlagern möchte, sondern auch, ob man sich gastronomisch dort niedersetzen möchte. Und das kann man natürlich im Wedding mittlerweile noch tun. Und deswegen ist das tatsächlich etwas, was immer weiter passieren wird. Also das kann man schon auch durchaus sehen und sagen. Ja, und ich bin ja jetzt neue Charlottenburgerin. Ich habe vorher in Kreuzberg gewohnt und ich muss sagen, ich liebe Charlottenburg einfach. Und alles, was alle Leute sagen, ist nicht wahr. Charlottenburg ist, es kann spießig sein, aber es hat wirklich von allem etwas. Es hat die Stuckdecken mit meterhohen Wänden. Es hat aber auch nette kleine Kiezkneipen. Es hat wunderschöne Parks. Ich meine, der Schlosspark Charlottenburg ist jetzt kein Wow-Tipp, ja, kein Insider-Tipp, aber es ist wirklich jedes Mal wieder wunderschön dort zu sein. Ja, Charlottenburg kann alles.
Das sagt doch jeder von seinem Viertel in Berlin, oder? Das ist so wie eine Ansammlung von lauter Dörfern. Ich denke immer, das ist doch irgendwie da, wo man gerade wohnt, in seinem Kiez, ja, ist es halt irgendwie so, da ist man so für sich und da ist alles, ne, so. Das ist als Tourist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu durchdringen, wo man jetzt sich eigentlich dann genau aufhalten sollte oder wo man so hingehen sollte. Aber ja.
Das ist wahr. Aber also ich meine, Kreuzberg und Neukölln kennt jeder als Innenviertel oder Mitte, ne? So klar, Prenzlauer Berg. Aber Charlottenburg wurde immer so ein bisschen nicht ernst genommen, habe ich so den Eindruck. Oder so ein bisschen, so abgetan. Und mittlerweile auch von mir, muss ich gestehen. Aber mittlerweile bin ich einfach sehr großer Fan.
Und zum Beispiel da, wo wir unser Büro haben, das ist ja auch in Charlottenburg, am Lietzensee, das ist wirklich es ist so eine schöne Ecke. Man fährt von der Hauptstraße ab in so eine Straße, an der bin ich tausende Male dran vorbeigefahren irgendwie und kannte es nicht. Und wenn du da abfährst, dann bist du plötzlich irgendwie in der Ruhe. Es ist plötzlich, als wärst du im Wohnviertel, gar nicht mehr in der Stadt. Und dann ist da der See und es ist einfach so beschaulich schön und so ruhig. Es ist wie Kurzurlaub. Da ist dann ein kleines Café-Restaurant dran und man kann, hat überall Liegewiesen und Bänke und kann drum rumlaufen. Da haben wir das Glück, in dieser Straße unser Büro gefunden zu haben. Aber ich habe auch das Glück, dass ich diesen Ort in Berlin dadurch kennengelernt habe. In großer, wirklich zentraler Lage eigentlich. Und das ist eben auch Berlin. Also du gehst von einer Straße in die andere und es ist plötzlich komplett anders.
Ist das auch einer der Punkte, der so zur Faszination, die Berlin ja tatsächlich auch viele Leute ausübt, zuträgt?
Ja, gar keine Frage, auf jeden Fall. In Berlin, also ich auch immer, wenn ich mit Menschen spreche, die hier also zum Beispiel in unseren Kopf-dahinter-Interviews frage ich gerne mal, was sie so an Berlin fasziniert und was sie daran lieben. Und es ist immer eigentlich die gleiche Aussage, dass es so vielfältig ist und dass man hier sein kann, wer man will, ohne dass jemand einen dafür richtet, sozusagen. Also es ist eben, jeder kann hier sein Leben so führen, ob du täglich ins Sternerestaurant gehst oder im Pyjama zum Bäcker oder wie auch immer, wie du es möchtest, ist es in Ordnung, ne? Und ich glaube, das ist eben das, was Berlin ganz besonders macht und auch sehr einzigartig macht, eben weil das hier noch möglich ist.
So leben lassen, ne? Ja, und das bringt natürlich auch eine ganz große, also ja, das bedingt eine große Offenheit für vieles. Also ich glaube, so kann sich halt eben auch Kreativität entwickeln, ja? Also diese Freiräume braucht man ja. Ja, dass man einfach sich ausprobieren kann, dass man einfach mal machen kann. Ja, insofern, ja, ich finde, das ist faszinierend tatsächlich.
Diese Vielfalt, die bedingt natürlich die Grundlage für den Cremereiz. Das ist eben einfach das Tolle, dass man das alles darstellen kann. Und das ist eben auch das, was natürlich alle Besucher der Stadt suchen, die Einheimischen genauso wie die Gäste. Dass man eben permanent das Gefühl hat, man muss sich irgendwie an einen Guide halten oder so, weil man sonst was verpasst und auch den Überblick irgendwie verliert, was es Neues gibt. Das ist ja auch wichtig. Wir versuchen natürlich auch immer, die neuen Sachen darzustellen und mit drin zu haben. Neben den ganzen Events und so, die stattfinden, die ja eben dann auch nur zeitlich begrenzt sind und über die Wochenenden oder eine Woche oder so gehen. Und darüber informieren wir natürlich auch und das der Sinn ist eben einfach, dass man sonst das gar nicht alles finden kann, wenn man nicht solche City Guides hat. Und das kriegen wir natürlich der Schönste.
Das ist schön gesagt.
Das stimmt. Ja, das stimmt.
Berlin hat ja auch so gemeinhin den Ruf, die kreativste Stadt Deutschlands zu sein. Würdet ihr dazu stimmen?
Also ich komme ja ursprünglich aus Hamburg. Und ist jetzt natürlich ganz gefährlich, wenn man sich auf das Cluster gibt, dass man so Städte miteinander vergleicht. Aber in Hamburg gibt es auch eine sehr kreative Szene. Und ja, das ist natürlich schwierig zu sagen. Ich glaube, dass es generell in der Entwicklung unglaublich viel Kreativität gibt heutzutage. Das ist ja einfach... ja, es ist viel breiter gespannt als noch vor 10, 20 Jahren vielleicht. Und das geht über alle Altersklassen. Mhm. Und das ist ja ganz unterschiedliche Kreativität. Ich glaube aber, das reduziert sich nicht, das ist nicht in Berlin mehr als anderswo.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, also ich kann mir vorstellen, dass so Ballungsräume früher oft einfach ein Ort der Kreativität waren, weil Kreativität ja auch immer etwas mit Input zu tun hat. Und je mehr Input du bekommst, desto mehr willst du irgendwie auch dich äußern, auf welche Art und immer das sein soll oder auf welche Art und auch immer man das macht. Aber ich glaube auch heutzutage mit dem Internet bist du eben auch, kriegst du diesen Input eben auch, wenn du, sagen wir mal, in der Uckermark sitzt und zufällig da WLAN hast. Aber ich glaube, deswegen hat sich das auch ein bisschen geändert mit dem Internet, weil man eben heutzutage so viel Input bekommt von überall her und man ist nicht mehr auf einen bestimmten Ort dafür angewiesen oder man ist man ist da nicht mehr so so limitiert drin sozusagen.
Das auf einen.
Und deswegen glaube ich auch, ist es immer gefährlich, da stimme ich Annette zu, sowas zu vergleichen. Aber ich glaube, Kreativität kann es überall geben. Also ich glaube, das ist gar nicht unbedingt. Vielleicht ist es in Berlin einfach nur besonders kreativ, weil so viele Menschen hier sind. Und deswegen wirkt es so, als wäre Berlin so besonders kreativ. Aber es ist ja auch einfach eine der größten, also die größte Stadt in Deutschland.
Kreativität ist eigentlich ein super Übergang, wenn wir euch natürlich ganz, ganz sicher jetzt noch fragen müssen, was lest ihr denn so? Weil das Lesen gehört ja auch dazu, dass man ganz viel aufnimmt, mitnimmt, sich damit auseinandersetzt, gute Stunden hoffentlich damit hat. Und da wir das ja immer zum Schluss fragen, fragen wir euch das natürlich auch. Was lest ihr denn so?
Also ich muss tatsächlich dazu sagen, ich habe überlegt vorher, ob es irgendwas Schönes, so Kulinarisches gibt sogar, aber ehrlich gesagt ist mir da nicht so richtig was Schönes eingefallen. Also gibt es natürlich Sachen, aber nichts, was mich jetzt so richtig abgeholt hat. Ich muss dazu auch sagen, dass ich tatsächlich Germanistik studiert habe und dann natürlich sehr viele alte weiße Männer gelesen habe. Ohne diesen Begriff jetzt irgendwie böse zu meinen, ja, aber so. Und deswegen habe ich tatsächlich zwei schöne Empfehlungen dabei. Das eine ist Fabian von Erich Kästner. Also es lese ich wirklich immer wieder gerne und es ist einfach toll, Fabian eben durch das Berlin von vor 100 Jahren zu begleiten. Das ist sehr, sehr spannend. Nicht ganz 100 Jahre, aber fast. Und dann habe ich noch ein weiteres Buch dabei, was tatsächlich sich in den letzten Jahren oder im letzten Jahr zu meinen Lieblingsbüchern geworden ist. Und zwar heißt das auf Englisch Girl, Woman, Other von Bernardine Evaristo. Und ich finde das sehr schön. Es ist eine Woman of Color, die das geschrieben hat. Und es geht auch sehr viel über Frauen und Flinterpersonen of Color eben. Und es ist aber, es ist ein sehr dramatisches Buch, aber hat gleichzeitig ganz, ganz viel Lebensfreude. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also, weil es wirklich auch um schwierige Schicksale geht und trotzdem das nicht so traurig erzählt, wie man es könnte, sondern da ganz viel Lebensmut.
Ja, das dachte ich auch.
Kommt.
Ja, es ist eine ganz wilde Mischung in dem Buch. Das stimmt. Ja, ich habe gerade geguckt, weil ich habe es nämlich. Ich habe gerade gedacht, wo steht's denn? Ich habe es gefunden. Genau. Nee, ist ein tolles. Bin ich bei dir. Finde ich auch. Also es hat mir auch ganz, ganz viel Spaß gemacht beim Lesen. Also es berührt einen ganz arg und es macht trotzdem Spaß. Es ist eine ganz irre Geschichte, finde ich.
Ich habe das am Anfang des Lockdowns gelesen tatsächlich und das war, glaube ich, eines der besten Bücher, was man lesen kann am Anfang von so einem Lockdown, weil es so fröhlich irgendwie ist auf eine beeindruckende Art und Weise.
Ja. Und wir haben es auch auf Cremeguides vorgestellt.
Stimmt.
Ja, also.
Schön. Ja, und Annette, Was hat dich zuletzt mitgenommen, abgeholt?
Ich lese gerne zur Entspannung. Ich habe 3 Kinder und die Jobs, sodass meistens sehr wenig Zeit bleibt. Mhm. Und meine Leidenschaft ist und bleibt das Reisen. Das heißt, ich lese gerne Romane übers Reisen, mhm, und versuche die natürlich auch dann sozusagen themenbezogen zu finden. Aktuell lese ich gerade ein wirklich tolles Buch, das heißt Das Panama-Erbe von Susanne Ernecke. Ist ein wirklich toller Roman, der unglaublich viel Hintergrundwissen zu Panama, zu den Indigenous der Kuna gibt. Die haben ein eigenes Gebiet in Eigenverwaltung, Kunayala oder die San Blas-Inseln, mhm, in der Karibik. Das ist wirklich faszinierend zu lesen, ist fast unbekannt und wird in diesem Buch, also es gibt wirklich wenig überhaupt geschrieben dazu, in diesem Buch ganz toll auf eine aber ganz eben nette Art, mhm, erzählt, so dass man kein Lehrbuch liest, mhm, sondern eben einen Roman. Macht mir unheimlich viel Freude und ist dann eben im Nachgang zu so einer Reise einfach eine wunderschöne Literatur. Das versuche ich eigentlich immer zu finden und dann eben mir die wenigen Stunden vorm Schlafen gehen noch schön zu machen, wie man so in der Woche hat.
Ja, das kenne ich gut. Ja, ich habe das, glaube ich, in irgendeinem Buchblatt schon mal gesagt. Ich lese ja sogar beim Zähneputzen, also ich nutze jede Gelegenheit. Insofern, genau, weil ich habe auch 2 Kinder und da ist man irgendwie voll auf beschäftigt, ja, immer mit 1000 Dingen und abends dann irgendwann total müde. Aber beim Zähneputzen, genau, klappt immer. Also insofern. Ja. Ja, Mensch, also dann sagen wir jetzt an der Stelle einfach mal, ihr habt auf jeden Fall neugierig gemacht auf Berlin und auf viele andere Städte auch, aufs Reisen auf jeden Fall. Ich glaube schon, man kann es wieder wagen, man muss einfach nur ein bisschen auf sich aufpassen und sich ein bisschen disziplinieren, dann geht das schon, und aufeinander aufpassen, also nicht nur auf sich, sondern auch auf die anderen. Insofern ist dann Reisen, glaube ich, schon möglich und ich wünsche uns alle ganz viele schöne davon. Und wenn man sich informieren will, dann kann man bei euch ja ganz schön auf die Seiten gucken und kann ganz viel mitnehmen und hat dann wahrscheinlich gedanklich auch schon ein bisschen die Reisetasche gepackt, glaube ich. Mit einem guten Buch passt. Genau. Hab vielen, vielen Dank. Wir verlinken zu euch auf die Seite, zum Newsletter natürlich. Und wir werden euch verfolgen, wir werden euch treu bleiben und immer wieder gucken, was in Berlin so los ist. Genau. Hab vielen Dank für eure Zeit.
Vielen Dank für eure Zeit.
Macht's gut. Tschüss. Ciao.
Tschüss.
Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher. Entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.